Ja, guten Tag miteinander. Das ist der Markus Somm auf dem Nebelspalter, wie mit einem neuen Gespräch mit dem Claude Langeant. Claude Langeant ist auch, wie häufig, unsere Gäste, jemand, den man nicht vorstellen muss. Er ist, kann man schon sagen, er ist der Meinungsforscher von der Nation. Tut eigentlich seit 30 Jahren, tut er, die Meinung erforschen von der Schweiz, kennt sich extrem gut aus in der Politik, was sich verändert hat. Und über das wollen wir heute miteinander reden. Aber eine Warnung, er ist auch Historiker und dummerweise ich ja auch. Das führt dann dazu, dass wir vielleicht auch noch über die Eidgenossenschaft reden, je nachdem. Aber wir fangen jetzt erst mal mit der Aktualität an. Claude Langeant, danke vielmals, dass du gekommen bist. Freut mich sehr.
Ja,
und wir wissen noch nicht ganz genau, wann das ausgestrahlt wird, aber wir sagen jetzt einfach, letzten Sonntag ist ein sehr wichtiges Abstimmungssonntag gewesen und hat auch Ergebnisse gegeben, die überraschend sind. Vielleicht das erste Mal erste Eindruck, was ist eigentlich da passiert?
Ja, meine zweifelsfrei, es ist ein Donnerschlag gewesen. Das kann man nicht nur, das kann man spontan so sagen, aber das kann man auch ein bisschen reflektiert so sagen. Ein abgelehntes Bundesgesetz, bei dem doch eine relativ breite Zustimmung gehabt hat im Parlament, in der Verbandspartei und Verbandslandschaft, wo abgelehnt wird, das ist immer ein besonderer Moment. Es ist noch eins gewesen, in einem, sag ich jetzt mal, politischen Kontext, in einem sehr signifikanten Thema, nämlich in der Klimafrage gewesen. Und es ist auf die andere Seite gehalten, dass wir doch insgesamt erwartet haben. Knapp haben alle gerechnet. Es hat 6 Prognosen gegeben, davon sind 5 knapp im Ja gewesen und genau eine ist ganz knapp im Nein gewesen. Das ist interessant, dass nämlich die Prognose gewesen ist, die Bevölkerung selber in einer Umfrage gemacht hat, was sie erwartet, was passiert, die sogenannte indirekte Sonntagsfrage. Und die hat tatsächlich 49,8 gegeben. Und es ist auch interessant, dass ich glaube, einfach gespürt, die skeptische Grundhaltung spürt.
Ja.
Und das haben die Leute besser gespürt, dass sie selber haben ja noch gesagt, zu 53% sie stimmen zu, aber wahrgenommen haben sie viel mehr Skepsis. Und ich glaube, das ist vielleicht auch das Stichwort von diesem Wochenende, wenn man kann sagen, in dieser, sag ich jetzt mal, Post-Corona oder Halb-Post-Corona-Zeit haben wir eine relativ, ich würde jetzt nicht sagen, ein Misstrauensklima gegenüber der Behörde, das ist immer noch beschränkt auf sehr bestimmte Segmente der Bevölkerung, aber wir haben einen skeptischen Grundton gegenüber dem Handeln vom Staat, gegenüber der Kommunikation vom Staat, gegenüber der Kommunikation von der Wissenschaft, ist so ein skeptischer Grundton entstanden in der Schweizer Politik. Und den halte ich schon für recht verbreitet. Und zwar von deinen rechts an, aber der geht auch zum Teil nach links. Das ist auch interessant.
Also würdest du sagen, Corona-Gesetz, ich meine, sind ja fast 40% Nein bekommen, ist auch relativ viel. Hat das auch mit dieser Skepsis zu tun, die du beschreibst?
Das hat durchaus mit dieser Skepsis zu tun. Ich würde aber nicht verrückt viel weitergehen. Ich habe heute Morgen mit einem Journalist diskutiert, der gemeint hat, ja, da könnte der Föderalismus da viel stärker zum Ausdruck, weil halt ein paar Kantone, die Innerschweizer Kantone da ab. Aber beim Föderalismus müsste es für mich ja Westschweizer Kantone haben, die klar Nein gesagt hätten. Sonst finde ich, ist das Argument überzeichnet. Aber ich glaube, skeptisch kann man sagen, das ist von dem Wochenende. Und nachher muss man, klar, die Frage wird sich stellen, ist jetzt das quasi, Tipping Point gewesen, also ist das ein Kipppunkt in dieser Legislatur. Politologen sagen seit Jahren, immer so nach 18 Monaten nach einer Wahl muss man anfangen zu schauen. Dann fängt sich die Legislatur von neu definieren, oder? Und vor allem ist es quasi immer noch Echo-Effekt von der Wahl. Es kommt immer noch das Gleiche wie bei den nationalen Wahlen aus. Jetzt ist plötzlich eine neue Definition. Die 18 Monate, das würde ja super passen, oder? Nach dem Ding. Also könnte man sagen, vielleicht ist das effektiv so eine Art ein Tipping Point gewesen. Jetzt würde ich nicht sagen, dass es Tipping ist mir zu stark, aber es ist also schon, ich würde sagen, es zeigt, dass man dank wegen Corona eine Neudefinition von der öffentlichen Meinung bekommen haben und dass die jetzt von davon ausstrahlen und seine Wirkung hat, die hat rechts deutlich mehr Wirkung als links. Links ist immer noch in dem Klimathema weitgehend engagiert, oder für die Grünen müssen wir wahrscheinlich sagen, und für die ist es natürlich eine schwere Überraschung gewesen und es ist auch eine Niederlage, das muss man auch ganz, politisch ist es eine Niederlage.
Was ich noch eine grosse Überraschung finde, ist die Ergebnisse von der Nachbefragung von der Tamedia, ich weiss nicht, die mitbekommen, schon zeigt irgendwo, erstens, welche Parteien, wie sich verhalten haben, aber das Interessante ist ja eigentlich die Jungen. Dass man dort sagt, irgendwie, glaub, 58% von den Leuten zwischen, glaub, 18 und 34 und so weiter haben abgelehnt. Gibt es die Klimajugend gar nicht?
Ja, muss man ein bisschen, ich bin sehr zufrieden gewesen mit der Nachbefragung, ja, bei dem Punkt gerade am allerwenigsten. Und zwar eigentlich aus einem einfachen Grund, das hat schon im Vorfeld, hat schon die Media das Thema aufgebracht gehabt, es ist auch medial ziemlich stark ausbreitet worden. Und es widerspricht also sämtlichen Umfrageergebnissen aus der SRG-Befragung, die nie das Ergebnis gehabt haben. Man muss immer noch beifügen, es ist ja nicht das, was die Media macht, ist eine modellierte Umfrage.
Das heisst, also du würdest sagen, die Umfrage Technologie ist nicht ganz zuverlässig.
Insgesamt schon, aber in dem Punkt, es ist, also das Alte zu modellieren ist extrem schwierig. Ich bleibe skeptisch. Ja. Es ist gerade gestern wieder von der gleichen Uni Zürich, also vom gleichen Institut, wo das auch gemacht hat, ist eine andere Umfrage gekommen, die etwas anderes zeigt, also sogar massiv etwas anderes zeigt. Mhm. Also man muss, ich würde mal sagen, ich bleibe vorsichtig und ich sage es jetzt mal so, bis die Vox-Analyse kommt, wo zweifelsfrei die zuverlässigste Stichprobenerhebung ist, bis die kommt, würde ich jetzt einfach mal vorsichtig sein.
Was ich mit dem Ergebnis, wo ein bisschen, meiner Meinung nach ein bisschen das reinpasst, dass die Leute unter 7'000 Franken Monatseinkommen auch vermehrt abgelehnt haben.
Ja, das
würdest du als zuverlässig
anschauen? Das stört mich überhaupt nicht. Das kann ich auch, das würde ich sagen, ich habe es mal so wahrgenommen. Und ich finde, es ist auch richtig. Es ist auch eine Kostendiskussion gewesen. Es ist auch klar gewesen, dass die Auswirkungen, wenn man je nachdem, was man verdient, ganz eine andere ist, also auf das Haushaltsbudget ist. Es ist ein bekanntes Phänomen, wo man sogar theoretisiert. Man sagt ja so quasi mit Rational Choice, wenn du optimistisch in Zukunft schaust, dann willst du deinen Nutzen optimieren. Und wenn du pessimistisch in Zukunft schaust, dann willst du deinen Schaden minimieren. Das ist eine einfache Gesetzmäßigkeit. Mhm. Jetzt schauen die meisten Leute, sagen wir mal, semi-pessimistische Zukunft in der Nach-Corona-Phase. Das ist normal. Man weiss nicht recht, wie lange sind die Folgeschäden etc. Also man schaut pessimistisch und dass man dann versucht, Schaden zu minimieren, das ist eigentlich sogar erwartbar. Und dass der Schaden bei tieferem Einkommen grösser ist, ist da. Es kann auch sein, dass es bei Jungen so tiefer ist. Ich habe einfach vorhin noch ein bisschen skeptisch reagiert, weil ich glaube, man muss unterscheiden zwischen Klima-Jugend oder sogar Generation-Klima, wie man zum Teil, also gerade in Deutschland vor allem gesagt hat. Ich glaube, der Generationenbegriff, das ist ein typisch angelsächsischer oder amerikanischer Begriff. In Europa hat man eigentlich ausser dem Medienkonsum praktisch die Generationen nicht gefunden. Das heisst, sie haben keine Gemeinsamkeit. Weil in Europa sind auch die jungen Menschen immer politisch ausgerichtet und sie sind sogar zum Teil politisch sehr polarisiert ausgerichtet. Mhm. Und dass jetzt noch die Klimajugend 90% würde ich da von den jungen Menschen da repräsentieren, habe ich nie geglaubt, würde ich auch ganz klar sagen. Die 90% orientieren sich an Online-Medien. Ja, richtig, aber das ist immer gespalten.
Also die Medien haben das eigentlich übertrieben dargestellt, oder?
Ich glaube, es ist vor dieser Abstimmung ist es übertrieben gewesen. Es ist auch von der...
Und jetzt übertrieben sie die andere Richtung.
Genau, für mich, also ich bleibe mal skeptisch. Es würde mich nicht erstaunen, wenn es ein bisschen umgekehrt gewesen wäre am Schluss. Mhm. Und für mich ist es ein U. Richtig ist, dass heute die älteren Menschen in der Schweiz durchaus klimasensibel geworden sind. Sie sind auch ein bisschen kritisiert worden, aber sie sind klimasensibel geworden. Sie denken da viel stärker an ihre Enkelkinder etc. Aber es gibt die mittlere Generation, sage ich jetzt mal so zwischen 40 und 60, das ist die die meisten Leute arbeiten, das ist die die meisten Leute den Leistungsdruck gespürt. Und für die ist es eine Belastung, würde ich auch durchaus auch attestieren. Und ich glaube, dort ist es richtig zu sagen, dass es tiefer war, aber dass es nachher nochmal das Loch abgeht bei den ganz Jungen, wie gesagt, da bleibe ich einfach zurückgehalten.
Es ist ja immer heikel, oder? Eben, das eine ist einfach eine Abstimmung, die ist mal einfach da, und dann ist Timing wichtig, dann ist gerade irgendwie die aktuelle Stimmung wichtig, das Wetter spielt dann auch eine Rolle bei dem Thema, wahrscheinlich sowieso. Ich nehme an, der Frühling hat eine Rolle gespielt, der wahnsinnig kalt war. Corona hat jetzt, glaube ich, auch eine totale Rolle gespielt, die Leute sind verunsichert, oder? Wirtschaftlich ist nicht ganz klar, sind wir über den Berg oder nicht. Aber wenn wir jetzt mal abgehen von dem, wo so ein bisschen Aktualität ist, würdest du sagen, eben, erkennst du jetzt irgendwo einen strukturellen Einschnitt, geht das tiefer? Du hast sicher auch die Kolumne gelesen von Rudi Strahm, wo ja auch ein bisschen das noch verbindet mit dem Rahmenabkommen, wo er irgendwie sagt, ja, grundsätzlich eben, die Linken oder Linksliberalen haben das Problem, bei den Leuten, die nicht so gut verdienen, kommen sie nicht mehr an. Also so Elite-Volk-Konflikte haben wir auch schon tausendmal diskutiert, aber würdest du jetzt sagen, das ist ein Zeichen von dem, oder ist das übertrieben? Wie würdest du das einschätzen?
Also
das
Interessante ist ja, dass vor allem letzten Sommer, im Umfeld vom letzten Sommer, mit den Diskussionen rund ums Jagdgesetz und die Kinderabzüge und alle die Abstimmungen, die wir letzten Herbst nachher hatten, ist ja so ein Groove entstanden. Am 27. September 2020 haben die meisten Linken gejubelt und gesagt, so häufig bin ich noch nie in der Mehrheit gewesen. Oder? Jetzt, oder? Und dann ist die ganze Diskussion im Parlament rund um halt die Härtefallverordnung, um die Mietendiskussion. Die Linken sind total in Offensive gewesen. Und man hat so das Gefühl gehabt, ob das könnte in der Schweizer Politik, meistens bürgerlich prägt, könnte das wie eine Gegenbewegung auslösen, das Corona. Aber dann muss man auch sagen, es ist dann ein Einschnitt gekommen, es ist eine tiefe Kritik gekommen an der Corona-Politik im Zusammenhang mit der Öffnung, gleichzeitig mit den steigenden Zahlen, der zweiten Welle, mit der falsch eingeschätzt worden ist, und. Also ich glaube, das hat ja auch schon wieder ein bisschen geändert. Und jetzt für mich ist das Wochenende, wenn ich strukturell bin, ich noch nicht ganz sicher, aber wenn ich politisch strukturell denke, würde ich sagen, es ist das Ende von dieser linksliberalen Phase.
Mhm. Und wann hat denn die angefangen, die Linksliberalen?
Die hat angefangen im Sommer 2020. Mhm. Beziehungsweise der Vorläufer ist natürlich, sind die Wahlen, gewesen, oder? Mhm. Frauen, die stark zugelegt haben, das Öko-Thema, das recht dominant geworden ist, eine gewisse Verjüngung auch von der Politik, die stattgefunden hat bei diesen Wahlen. Und ich denke, für mich ist es schon ein Punkt, wo ich finde, es ist ein Kehr. Ich habe selber am Sonntagmorgen einen Blog geschrieben, obwohl ich das Ergebnis noch nicht kennt habe. Rückt die Schweiz nach rechts. Mhm. Das war das Thema gewesen. Und das ist ja dann am Montag und am Dienstag.
Haben sich alle Leute daran gehalten und gesagt, ja, machen wir, was der Longchamp
sagt. Nein, ja, sag's dir so spät, das ist schon alle gestimmt gewesen. Aber es ist für mich eben schon interessant gewesen, dass es das gibt. Und nachher finde ich, vielleicht haben die Grünen doch ein bisschen falsch eingeschätzt, wie die ökonomische Situation ist. Und ich glaube, das ist für mich schon ein interessantes Thema. Sie sind halt die grüne Bewegung, die lebt vom Postmaterialismus, das heisst von der Phase, wie soll ich sagen, nachdem die materiellen Fragen entscheidend sind.
Das die moralischen ist, oder ökologischen.
Die kommen Fragen, dann, oder? Die Lebensqualität, Selbstentfaltung und alle die Themen kommen dann auf, wenn mal die ökonomischen Probleme gelöst sind. Und die Grünen leben natürlich sehr stark von dem. Das ist in einer reichen Gesellschaft, in einer fortschrittlich entwickelten Gesellschaft auch nichts Verwunderliches. Das ist ja fast in allen westeuropäischen Gesellschaften nachweisbar gewesen. Aber es ist da dabei eine gewisse Sensibilität verloren gegangen und vielleicht muss man sagen, erfolgreicher Klimaschutz, der muss halt um ein gewisses Maß kostenneutral sein und der darf nicht eindeutige Verlierer und Gewinner produzieren. Und das ist bei dieser Vorlage sicher auch kritisiert worden, nicht ganz so unrecht kritisiert worden, dass es halt nicht wirklich aufgeht. Und ich glaube, es ist von dem her ist es von der grünen Seite überschätzt gewesen. Das Thema ist immer noch von mir aus sehr gut besetzt, mindestens von links her ist gut besetzt, aber es ist überschätzt gewesen und die Kritik, die muss man einfahren. Ob jetzt das wegen dem Wetter oder was auch immer, wie du gesagt hast, ob jetzt das der Tipping Point gewesen ist.
Ein Punkt, ist so wenig, oder 1,6%, hast du noch schnell.
Aber ein Punkt, den muss ich einfügen, weil vielleicht ist das der Tipping Point. Die völlig veränderte Mobilisierungsstruktur an diesem Wochenende. Oder, dass wir jetzt im Entlebuch 86% Stimmbeteiligung.
Sowieso, die Stimmbeteiligung
ist ja wahnsinnig. Das ist die fünfthöchste in der Schweizer Geschichte. Ja. Das muss man schon mal als erstes. Wahnsinn. Und nachher, so quasi, wir sind ja alle seit 2016, seit der Abstimmung über Durchsetzungsinitiative, die SVP verloren hat gegen die Operation Libero, sind wir ja alle unter dem Eindruck, Zivilgesellschaft gleich Mitte links, gleich aktiv. Und bodigen sogar jetzt die SVP. Und jetzt passiert ja etwas Interessantes. Jetzt kommt also der Bauernverband, wo sagt, wir machen jetzt langfristige Vorbereitung, wir tun das Terrain sondieren, wir tun das vorbereiten und hat bereits, wo der Schnee noch gelegen ist, also im März, schon mit ihren zweimal Nein, ja, jedem Bauernhof da bei uns, kaum sind die von der Unternehmensverantwortung sind die Initiative abgehängt, sind gerade die anderen
gekommen. Ja, und weißt du, ich höre, also Rico, der Bauernverband ist es also jetzt mobilisierungsfähiger gewesen als die SVP. Wenn du mal schaust, wie sie schlecht waren in den letzten Wahlen, die SVP hat verloren, weil sie die eigenen Leute nicht aus dem Haus rausgebracht haben, oder? Und das finde ich unglaublich, dass ein Bauernverband, dass er so eine Kraft noch hat, hätte man ja jetzt auch nicht gedacht.
Also ich finde, das ist für mich fast das Wichtigste. Vielleicht gibt's, wenn es eine strukturelle Verschiebung gibt, dann gibt es eine richtige Mobilisierung wieder. Jetzt nicht klassisch von rechts, aber sagen wir mal von Themen, wo man klassischerweise rechts zugeordnet hat. Das ist jetzt nicht nur einfach SVP gewesen, sondern das ist wirklich der Bauernverband. Und das ist eine so starke Mobilisierung gewesen auf dem Land. Das hat ausgestrahlt und es ist nachher noch multipliziert worden, natürlich mit dem Covid-Gesetz. Das hat auch noch ein bisschen geholfen, an einem Ort mindestens. Und hat nachher ausgestrahlt und man hat es eigentlich können sehen, in der Umfrage, zuerst ist das Land kippen, nachher sind die Agglomerationen kippen und am Schluss wäre fast noch die Stadt kippen, beim CO2-Gesetz. Und das ist ja interessant, dass dann die wuchtige Lawine, die es eigentlich war, die Lawine hat gerade auch noch beim CO2-Gesetz seine Auswirkungen gehabt. Und ich glaube, das ist eigentlich das interessante Phänomen. Ich habe diese Woche mit einem Vertreter vom Bauernverband recht lange diskutiert und wir haben uns einfach die Frage gestellt, auch ein bisschen kritisch, selbstkritisch, aber die Frage gestellt, ist es das eher zu oder ist das ein völlig neues System? Ich glaube, der Bauernverband hat echt gelernt, zu mobilisieren, hat heute auch sehr so ein Medien, sag ich jetzt mal, so ein Medienumfeld können schaffen, wo neu und wo stark ist, hat im Parlament eine sehr starke Lobby. Also, man kann sagen, in den verschiedenen Arenen, die für die Mobilisierung entscheidend sind, hat sich also der Bauernverband durchaus stark neu aufgestellt. Ist jetzt natürlich proppevoll von Selbstvertrauen. Ich glaube, dass er das bei den jetzt immerhin vier anstehenden Abstimmungen zum Landwirtschaftsfragen, dass er das wiederholen kann. Ich sage einfach mal, so ein 60er ist halt doch ein Ausnahmefall. 50er mhm. Jahr, aber der 60er ist ein Ausnahmefall. Mhm. Und dass das nachher so quasi fast tsunamiartig alles mitschießt, das bin ich nicht sicher, wenn wir das wirklich
überholen. Jetzt noch, wenn wir wegen dem Strukturellen einschreden, oder? Ich, aber das ist jetzt auch wirklich einfach eine vorsichtige These, weil die ist jetzt auch ein bisschen steil, oder? Aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, es geht weiter. Es ist nicht nur mehr jetzt die letzten zwei Jahre, die ja. im Kippel sind, sondern ich habe schon das Gefühl, es ist ein bisschen ein Realitätscheck gewesen. Oder bei der Klimapolitik, das gilt nicht nur für die Schweiz, auch für andere Länder, hat man ja viele Sachen von den wichtigen Massnahmen, die ja dann wehtun, die hat man dem Volk eigentlich noch nicht vorgelegt. In den anderen Ländern sowieso nicht, aber bei uns eigentlich ja auch nicht. Die Energiewende hat noch keine Massnahmen in dem Sinn gehabt, sondern man hat einfach mal die Absicht können erklären und hat sich als einen Guten können erklären, oder? Also da war mal erstens ein Reality-Check gewesen. Sobald das etwas kostet, sobald das einschneidend ist, tun sich die Leute zweimal überlegen. Ja. Das Gleiche gilt aber meiner Meinung nach schon in der Europapolitik, oder? Ich glaube, und da geht es mir jetzt ein bisschen um die Linken, weil ich persönlich habe das Gefühl, programmatisch sind die Linken eigentlich in einer schwierigen Situation. Weil letztlich, oder, die Europapolitik ist doch so gegangen. Du hast das sehr näher mitbekommen. Ich glaube, einer der Geniestreiche von Peter Bodemann Anfang 90er war, klar, dass er die SP auf Europakurs gebracht hat.
Ja.
Warum ist das auch ein Geniestreich gewesen? Weil er gewusst hat, wir sind eine politische Minderheit in diesem Land. Und uns kann ein Beitritt in Brüssel helfen, weil natürlich die SP viel stärker ist in Europa als in der Schweiz. Nachher, glaube ich, kommen die 90er Jahre, 0er Jahre, und da hat sich ja völlig das Verhältnis geändert in der Schweiz. Die SP ist aus meiner Sicht zu der Ruling Party geworden. Die haben einen enormen Einfluss in Bern, einen enormen Einfluss in der Verwaltung, einen enormen Einfluss in den Medien. Das heisst, sie erreichen wahnsinnig viel in Bern. Wieso sollen sie noch nach Brüssel? Eigentlich, glaube ich, wenn sie ganz ehrlich sind und überlegen, ist für sie gar kein Vorteil mehr, realpolitisch auf Brüssel zu gehen. Aber für ihre Klientel ist das ein wichtiges Thema. Die Europafrage, das ist etwas, das die mobilisiert hat. Das ist ein emotionales Thema, ein romantisches Thema auch. Ich bin selber ja auch dieser Meinung gewesen. Ich kann das total gut nachvollziehen. Es war eine neue Utopie gewesen, nachdem der Sozialismus völlig weggegangen ist. Und jetzt habe ich das Gefühl, das Rahmenabkommen, da hat man den Reality-Check eigentlich selber gemacht, innerhalb von der SP, indem das Gewerkschaften einfach gesagt haben, du, Lohnschutz ist für uns so wichtig, das ist auch wieder Butter und Brot, oder? Und eigentlich müssen wir sagen, wir können das in der Schweiz besser regeln, allein, als in Brüssel. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, zwei Themen, Klimapolitik und Europa, die wichtig sind für die Linken, stossen jetzt ein bisschen an die Realität an, wo eigentlich, wenn man es dann wirklich konkret machen will, ja gar nicht so klar ist, was man will.
Gut, ich bin natürlich nicht so ein Euroskeptiker wie du und habe vielleicht aus dem Grund ein bisschen auch eine andere Sichtweise aufs Ganze. Aber ich bin natürlich einverstanden, wenn du sagst, Gewerkschaften haben die Notbremse gezogen, 2018 Sommer, haben wir alle mitbekommen, der Vorwurf, die rote Linie sind überschritten worden. Nicht ganz unberechtigt, aber vielleicht auch ein bisschen inszeniert, das Ganze. Mhm. Und mit dem hat ja nachher alles einfach kehren, hat dann aber auch Support gegeben, es ist ja dann nicht nochmal das Problem von der Linken, wie du sagst, sondern es hat ja auch Unterstützung vom Gewerbeverband gegeben, es hat bei den Sozialpartnern, Unternehmer, es ist ja sehr heterogen.
Ja.
Und jetzt ist quasi, wie wir vorhin, haben wir ja so eine Art eine unheilige Allianz gehabt, von SP bis FDP. Dafür haben wir jetzt einen Heilige Allianz von ganz verschiedenen, sage jetzt mal, gesellschaftlichen Kräften oder wirtschaftlichen Kräften dagegen. Und das Ergebnis, glaube ich, dann, dass man das schlussendlich da hat sistiert oder zurückgezogen hat, das ist so überraschend, denn eigentlich in dieser Entwicklung auch nicht. Jetzt, das, für die SP, glaube ich, aber ist das Problem noch etwas komplizierter, als du das jetzt da schilderst. Das ist die Sicht von den Gewerkschaften. Die Gewerkschaften zwar nicht ganz unbestritten, mindestens zwei grosse Exponenten von dem Kurs sind abgewählt worden 2019. Also auch nicht ganz unbestritten, weil die Gewerkschaften sind auch nicht so ein monolithischer Block. Es hat heute Frauen, die sehr aktiv sind und zum Teil ganz andere Themen aufbringen wollen. Also, aber bei den Gewerkschaften würde ich jetzt mal deine These lassen. Bei der SP, glaube ich, stimmt sie so nicht. Bei der SP gibt es immer noch eine Mehrheit, die eigentlich weiter an dem Projekt möchte arbeiten.
Ja,
oder? Und jetzt sind wir aber in einer Verlegenheitssituation, weil es jetzt irgendwie zwischen sag ich jetzt mal, Meijers im Kurs als Gewerkschaftsboss im Kurs und dem Erich Nussbaumer sein Kurs ist einfach so, oder? Und Parteispitze ist wohl ein bisschen überrascht worden vom Ganzen, von der Virulenz auch, ist er doch überrascht worden. Man ist recht skeptisch gewesen, man hofft, man kann so irgendwie einfach ein bisschen vertagen, bis über die Wahlen raus, 2023, weil die halt auch schon winken bei der SP, bei der Gewerkschaft eben nicht, aber die winken bei der SP, die Wahlen. Und ich glaube, das ist eigentlich, für mich ist das die Situation gewesen von der SP, die dann irgendwie so ein bisschen halt in Spagat gegangen ist. Jetzt haben wir die Parteileitung, die zuerst ein bisschen, ja, sagen wir es mal, der Cedric Wermuth hat schon mehrfach den EU-Beitritt gefordert. Das ist ja auch jetzt wieder aufgekommen, nicht von ihm, aber immerhin ist es als denkbar. Und jetzt sucht man halt vielleicht doch wieder, ob es irgendwo noch eine Gemeinsamkeit
gibt. Aber meint er das ernst? Ich habe jetzt eher das Gefühl gehabt, das ist ein bisschen PR, um die Leute ein bisschen beruhigen. Weil wenn er es ernst würde meinen, dann würde er jetzt eine Initiative lancieren.
Ja, ich glaube, es hat, das ist schon klar. Wobei die Initiative, die kommt in 4 oder 5 Jahren zur Abstimmung, da muss man sich klar sein, die Probleme im Vorhinein gelöst werden. Es gibt einen Diskussionsprozess, ganz sicher, meiner Meinung nach. Und was ich begriffen habe bei der SP ist, sie haben eine Auslegeordnung gemacht mit 3 Szenarien. Sie haben eine Auslegeordnung gemacht, wenn man jetzt das multipliziert, was jetzt passiert ist mit dem Rahmenabkommen, dann wird die Schweiz zu einem Drittstaat aus der Sicht von der EU. Nicht wünschenswert. Mhm. Für die Schweiz aus verschiedenen Gründen nicht wünschenswert. Für die Linken sowieso nicht wünschenswert. Dann gibt es eine neue Auflage von der Option EWR. Das wäre durchaus eine Möglichkeit. Das ist halt politisch ein bisschen verschossen, muss man ganz ehrlich gesagt sagen. Und die Einzigen, die abbissen haben bis jetzt, ist das auch die GLP gewesen. Mhm. Und zwischen SP und GLP ist es ja nicht immer gerade der Frieden, Freude, Eierkuchen, gerade nicht in der Europapolitik. Also ist halt noch nicht gerade eine heftige Brücke, die da entsteht. Das ist das Brückli. Mhm. Und auf der anderen Seite bleibt dann der EU-Beitritt. Das sind manchmal die strategische Diskussion. Ich glaube, insofern ist das nicht nur einfach ein Joke gewesen vom Wermuth, weil er schon strategisch denkt. Und ich glaube, es ist richtig gewesen, dass wir einfach mal sagen, wir haben 3 Optionen. Jetzt schauen wir mal ein bisschen weiter. Im Bundesrat sollte man lavieren. Ja. Und man glaubt, man kann mit einer kleinen Korrektur von dem Rahmenabkommen, kann man das Rahmenabkommen doch noch retten. Oder? Und das ist ja jetzt, und Frau Keller-Sutter macht ja an sich ein interessantes Ding, wo sie sagt, okay, wir schauen jetzt mal, die Europapolitik in der Schweiz funktioniert immer nur unter einer Bedingung, Sozialpartner machen mit. Also mache ich mal, wo ist der Konsens vom Gewerbeverband bis zum Gewerkschaftsbund und dem Bundesrat? Und wenn ich das schaffe, wenn sie das schaffen, dann hat sie sich in eine fantastische Position gebracht. Man kann skeptisch sein, ob sie das überhaupt schafft, ob es die Gemeinsamkeit noch gibt. Vielleicht zwischen dem Gewerbeverband und der Gewerkschaft noch möglich, aber ob das im Bundesrat vermehrungsfähig ist,
bin ich nicht so sicher. Ich weiß, wie soll ich sagen? Das haben sie ja jetzt nicht geschafft. Sie haben es probiert vorher. Und dort hast du immer noch den Druck gehabt, dass immer noch verhandelt worden ist. Ja, ja. Und du hast auch noch die Hoffnung gehabt, dass Brüssel vielleicht entgegenkommt. Und jetzt ist doch wie die Luft draussen. Also ich bin nicht ganz sicher, ob die Sozialpartner sich überhaupt unter dem starken Druck fühlen. Weil letztlich sind ja irgendwie, dunkel mich jetzt, die Arbeitgeber finden, ja, okay, mal weiter schauen. Die Gewerkschaften sind eigentlich auch zufrieden. Teilweise, wie du richtig sagst, sind ein paar Leute auch ein bisschen verschrocken, oder? Aber bei Meijer habe ich jetzt überhaupt nicht das Gefühl, dass der Selbstzweifel hat. Überhaupt nicht, im Gegenteil. Und von dem her glaube ich, ja, ich finde die Situation von der Linken ist ziemlich schwierig, weil die 3 Optionen, die du sagst, wenn wir ehrlich sind, 2 Optionen sind nicht richtig realistisch, oder? Es ist nur 1 Option, das ist der Drittstaat. Und das ist die, die man sicher nicht will, aus politischen Gründen.
Ja, das ist klar.
Also man hat keine andere Option, die realistisch ist und wünschenswert. Das finde ich schwierig.
Eben, ob es im Bundesrat, ob es in den Sozialpartnern eine neue Linie gibt, ich bin ja auch eher ein bisschen zurückhaltend in der Bewertung. Aber ich sage, das ist der einzige, da gibt's mal in Zukunft gerichtete Versuch aus der institutionellen Politik, es gibt doch noch eine Zwischenposition. Ob es das gibt oder nicht, ob die EU das überhaupt noch einmal will oder nicht, das kann man durchaus auch ein bisschen skeptisch
anschauen. Und wenn man würde als SP jetzt einfach sagen, der Mohr, das dürfen wir jetzt nicht mehr sagen, der Mohr hat seine Arbeit getan. Ja. Also die ganze Europafrage, und ich glaube, ist für die SP eine Erfolgsfrage gewesen. Oder? Ich glaube, das hat es gesagt. Peter Bodermann hat das richtig gesehen. Die SP hat enorm profitiert davon. Sie hat eine ganze neue Wählerschaft erschlossen, die gut ausgebildeten Mittelschichten. Es ist jetzt eine Mittelschichtspartei geworden, wegen dem. Das war ein Riesenerfolg gewesen. Aber könnte man nicht auch sagen, hey, jetzt haben wir eigentlich einen Riesenerfolg gehabt. Zweitens, in Bern sind wir eine von den stärksten Kräften, oder? Eine von den stärksten Kräften, können sehr viel gestalten. Sollen wir nicht wieder jetzt den schweizerischen Nationalstaat wiederentdecken und einfach sagen, hey, wir machen jetzt hier gute Politik?
Kann sein, aber ich glaube, die reale Lebenswelt von diesen neuen Mittelschichten, die du angesprochen hast, meistens gut ausgebildet, recht gut verdienend, in den urbanen Zentren leben, die Lebenswelt ist natürlich nicht sehr national. Sie ist auch nicht sehr schweizerisch, die meisten.
Das ist okay.
Kommunikation hat sich sowieso schon vollständig globalisiert, oder? Mit dem Internet. Und ich glaube, die meisten sind halt doch nicht so national, wenn ich jetzt da mit den Leuten rede und ich das auch ein bisschen versuche zu ergründen, dann höre ich natürlich immer, weißt du, ich will können frei reisen. Das ist für mich sehr wichtig. Also, und da ist die Schweiz ist zwar schön, es ist vielleicht aus linker Sicht ein bisschen putzig, aber es ist schön und wir wollen die Landschaft erhalten, aber ich will auch etwas anderes sehen von der Welt.
Oder? Aber ist das nicht ein bisschen das Missverständnis, das die Leute haben? Nämlich, dass es geht ja nicht um kulturelle Abschliessung, nicht um wirtschaftliche Abschliessung, nicht. Sondern es geht nur darum, dass man sagt, hey, Politik können wir auf der Nationalstaatsebene jetzt gerade als Linke relativ gut gestalten. Wir können viel gutes Zeug machen. Wir können teilweise ein Vorbild sein für die anderen EU-Länder. Das wollen wir nicht den Weg jetzt mal einfach mal nicht aufgeben, aber sicher mal einfach, wie soll ich sagen, zweite Priorität.
Kann sein. Ich glaube, selbst bei den Gewerkschaften ist das nicht, bei den Gewerkschaften gilt ja eher, so, die Grundidee ist ja quasi, wir sind ein Teil vom gewerkschaftlichen, europäisch gewerkschaftlichen Kampf gegen das liberale oder neoliberale EU-Projekt. Und das ist durchaus nicht anti-europäisch, auch der Meyer hat immer wieder betont, er sei also übrigens kein Anti-Europäer, er sei nicht bei der SVP, er sei bei der SP, er sei kein Anti-Europäer, aber er will eine andere Wirtschaftspolitik. Und ich glaube einfach, jetzt in deiner Einteilung würde ich sagen, bin ich nicht so sicher, ob das wirklich aufgeht am Schluss, dass man sagt, wirtschaftlich, dass die gut funktionieren. Ich glaube, die ersten Probleme werden dann kommen, wenn es wirtschaftlich nicht funktioniert. Und dann wird es auch wieder die Frage geben, gibt es genügend Konsens, Politik, Sozialpartner, dass man sagt, man muss auch eine Lösung haben, die wirtschaftlich funktioniert. Wir haben immerhin ein paar sehr grosse, sehr wichtige Unternehmungen in der Schweiz, wo es relativ einfach ist, ihren Sitz zu verlagern. Das muss man sich im Klaren sein. Jetzt bei der einen oder bei der anderen würde die Linke vielleicht sogar noch applaudieren, wenn sie würden ihren Sitz verlagern. Aber wenn es dann als Lebige geht, dann ist klar, das kippt. Und das sehen wir ja so, sag jetzt mal, an der Politik vom linken Basel. Quasi linke Basel, aber vom linken Basel, wo ja eigentlich wirtschaftspolitisch immer sehr moderat war und sehr auf Konsens ausgerichtet war. Und ich kann mir schon vorstellen, dass so eine Linie auch und eine europäische Linie war, dass so eine Linie auch für die Linke immer noch Zukunftsträger
ist. Also ich würde sagen, meine Diagnose natürlich ein bisschen zugespitzt, ja, die Linken sind eigentlich programmatisch in einer sehr, sehr schwierigen Position. Das ist, würdest du das teilen?
Das würde ich teilen. Sie sind sehr schmal, seit ganz langem sind sie jetzt wirklich in einer schwierigen Position. Vielleicht mit der Rentenreform die zwei schwierigsten Dossier, würde ich sagen. Mit der Rentenreform sind sie auch in einer schwierigen Position. Wenn die Energiepolitik ganz kippen, jetzt nach dem Abstimmungswochenende, dann wäre natürlich eine neue Atomkraftdiskussion, wäre für die Linke die Grünen auch eine ganz schwierige Position. Aber im Moment würde ich sagen, die schwierigste Position ist die EU-Frage. Das ist ja so. Ansonsten gibt es aber genügend Felder, darum tue ich das auch ein weniger stark, es genügend Felder in der Gesellschaftspolitik, wo man in der Frauen-Männer-Politik, wo man genügend Felder hat, eigentlich auch als Linke immer noch progressiv, offensiv können eigentlich auch spielen. Und auch, wie jetzt die Wahl 2019 gezeigt haben, also gerade mit der Frauenvertretung in der Politik, aber auch in der Wirtschaft, eigentlich sehr ein offensives Thema vorhanden ist. Darum glaube ich nicht, dass die Prioritätensetzung so hoch ist, dass sie anti-europäisch wird. Sie ist europakritisch, das würde ich auch sagen. Sie ist nutzenorientierter, sie ist nicht idealistisch, sie ist nutzenorientiert, das würde ich alles unterschreiben, aber ich glaube nicht, dass die Hierarchie so alles wird umkippen.
Gut, aber lustigerweise sind ja auch die Bürgerlichen in einer schwierigen Situation, das würde ich sagen. Das würde ich sagen, auch ist überhaupt kein grosser Unterschied. Also können wir zuerst schnell FDP und aber auch SVP diskutieren, weil bei der FDP ist es offensichtlich, Petra Gössi hat eigentlich müssen zurücktreten. Sie sagt zwar, ich habe schon lange geplant, das glaube ich ihr auch, aber es ist sicher jetzt der Auslöser gewesen, dass sie gefunden hat, es langt. Gemerkt, meine Partei ist völlig gespalten. Ja. Und bei der SVP, wo man jetzt zwar sagt, grosse Siegerin und so weiter, würde ich auch ein paar Fragezeichen setzen, weil letztlich die grosse Frage von dieser Partei, nämlich Nachfolge Christoph Blocher, ist eigentlich noch nie. Das ist immer noch offen. Und von dem her kann man sogar auch sagen, die Europa-Frage, oder? Ist natürlich für die SVP auch ein Problem, weil die geht weg. Also die wird natürlich nie mehr die Virulenz haben. Jetzt vielleicht das erste Mal beim Freisinn. Was ist beim Freisinn los?
Ja, der Freisinn hat ja eine merkwürdige Fähigkeit, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, die er nichts gewinnen kann.
Ja, genau, das stimmt. Ja.
Seit Jahren übrigens passiert ja das. Und an dem Wochenende oder am Montag muss man auch sagen, ich meine, damit ist das Thema von der Rest von dem Jahr gesetzt, oder? Erstens, kurzfristig haben wir ja ein bisschen nach Köpfen gesucht, aber wenn wir ja die freisinnige Partei müsste beraten, dann müssen wir sagen, als erstes muss man eine Strategiediskussion machen und dann muss man Strukturen dazu schaffen und am Schluss soll man sich Leute dazu wählen. Die Politik wird ziemlich sicher das nicht so machen, auch die freisinnige Politik wird das nicht so machen, aber wir machen uns auch nichts vor. Das gibt über Monate hinweg eine Diskussion über eine Mischung über Strategie, Köpfe, Themen, Programmatik, das wird die Schweizer Politik bestimmen. Da dabei werden ein paar andere Sachen, wie man das auch im 2019 kennt, die gehen einfach unten durch, das wird also von mir aus gesehen den Rest vom Jahr bestimmen. Jetzt für die FDP ist schwer gewinnbar, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen. Sie befindet sich ja Krieg ist übertrieben, aber so in einer Zwei-Fronten-Konkurrenzsituation. Sie hat auf der einen Seite die SVP, die wieder ein bisschen erstarkt nach der 2019er Niederlage, die vor allem selbstbewusster auch ist, und sie hat ja das Spektrum zwischen, sagen wir, FDP und SVP, die ja suchend ist, wo sie hergehören. Sie sind vielleicht nicht mehr bei der FDP, sie wollen aber auch nicht unbedingt zur SVP. Sie sind zum Teil libertärer als beide Parteien. Sie sind zum Teil aber auch anderer Auffassung und so. Und also kann man sagen, dort ist ein interessantes Spektrum, auch wenn es nur 3-5% ist, wo irgendwie switcht zwischen diesen zwei Parteien. Und auf der anderen Seite haben wir die, sage ich jetzt mal, Ökoliberalen, die durchaus auch grünliberal können wählen, auch wenn das nur 2-3% ist, das könnte dann noch entscheiden, die 2-3% sind. Das ist das Dilemma von der FDP. Die zwei Potenzial. Wenn sie beide verliert, dann ist sie eine unwesentliche Partei. Wenn sie eins verliert, kann sie sich möglicherweise durchhangeln. Jetzt hat ja die FDP in den letzten 10 Jahren nach meiner Einschätzung sehr klar gesagt, wir müssen immer einen von diesen zwei Flügeln begünstigen und einen müssen wir wegsprengen. Und sie hat faktisch, hat sie lang der Mitteflügel weggesprengt. In der Westschweiz, die Repräsentanten, die sind einfach verschwunden und haben gesagt, wir wollen so einen Flügel haben, der stark wird, damit wir mit der SVP koalitionsfähig werden. Das hat ab bis 2019, hat ja leidlich gut funktioniert, aber seit 2019 funktioniert es überhaupt nicht. Im Parlament ist das keine Option mehr. Im Bundesrat ist es noch eine knappe Option, die aber nicht wirklich funktioniert. Also das ist, kann nicht irgendwie Zukunft sein. Vielleicht kann man sagen, Frau Gössi hat zu stark aufs Öko-Thema gesetzt, aber sie ist sich im Klaren, sie Konkurrenz. Die Situation für die FDP ist neu mit der GLP, ist neu gekommen. In der Europafrage ist sie neu gekommen. Sie ist auch in der Ökofrage ist sie neu gekommen. Sie ist auch in der Gesellschaftspolitik neu gekommen. In der Finanzpolitik ist sie neu gekommen. Und nehmen wir einfach an, wenn meine These stimmt, dass da 2-3% sind reif zum Wechseln. Mhm. Das kann der FDP noch 3% kosten, das kann der GLP noch 2% dazugeben. Mhm. Oder? Dann sind plötzlich GLP bei 10 oder bei 11% und die FDP ist plötzlich bei 12 oder bei 13%. Und dann die einen 2 Bundesräte und die anderen 0.
Aber hast du das Gefühl, rechts können sie nicht verlieren? Sie können doch jetzt auch, sie können natürlich auf der anderen Seite genauso verlieren. Und das ist auch ein bisschen passiert jetzt, oder? Ich meine, Gössi hat jetzt auch müssen gehen, weil er eigentlich eine Mehrheit gefunden hat, der Ökoliberalismus, der ist uns jetzt zu weit gegangen.
Ja.
Und sie haben gegen das gestimmt. Und wenn jetzt Gössi noch mehr gemacht hätte, vielleicht hätten sie einfach recht viele Leute verloren.
Thematisch kann es sein, dass die SVP durchaus, ob sie wählermässig noch einmal viele Leute verloren haben. Ich meine, die SVP hat, sagen wir es mal einfach, seit 2007 ist sie nicht mehr stärker geworden. Mhm. Also sind jetzt immerhin, seit 14 Jahren ist sie, kann man sagen, ist sie nicht mehr wirklich stärker geworden. Mhm. Sie ist bei diesen 29 plus minus. Mhm. Ob jetzt da noch eins ganz viel wechselt, dass nochmal 3-5%.
Ich würde nicht einmal sagen, dass die Leute von der SVP zurückwechseln müssen, sondern ich glaube, das grösste Problem mit der FDP ist, dass, ich sage denen natürlich die Bürgerlichen, die gehen einfach nicht mehr wählen.
Ja, das ist
die sind einfach frustriert. Die gehen nicht zu der SVP, genauso wie du sagst. Die SVP ist ihnen, passt ihnen nicht, das ist nicht der richtige Stallbruch, aber sie finden, die FDP kann ich nicht mehr wählen.
Ja, also sind wieder heim, oder? Das würde ich absolut unterschreiben, dass es das Problem gibt. Die FDP hat es ja zum Teil sogar versucht zu erkennen und hat ja auch auf Mobilisierungsstrategie 2019 gesetzt. Vielleicht noch zu wenig, kann man sagen, aber ich glaube, der Punkt, den gibt's, den bin ich einverstanden. Mhm. Aber kurzfristig, steht halt alles auf dem 2023. Mhm. Und kurzfristig, das Problem ist, bei dem 2023 ist ja einfach die Situation, die FDP kann, wenn sie noch einen Wähler verliert oder Wähleranteil verliert, oder im Ständerat würde ich verlieren, im Ständerat halte ich es für weniger wahrscheinlich, Wähleranteil ist durchaus möglich, dann ist sie halt einfach auf der Kippe wegen diesen 2 Bundesratssitz. Und die Diskussion läuft ja jetzt schon, die prägt ja auch schon der ganze Turnus von dieser Partei schon in einem hohen Maß. Und ich glaube, der wird einfach bleiben bis 2023, bis man am Wahlabend wissen, was der Wählerrat eigentlich ist.
Wobei eigentlich, muss man sagen, da sind wir wirklich beides Historiker. Es ist eigentlich sehr schnell jetzt gegangen, dass man schon sagt, ja, die Grünliberalen, die haben vielleicht einen Bundesratsanspruch. Ich meine, du weißt, in der Schweiz geht es immer ziemlich lang, bis man sagt, ihr habt jetzt einen Anspruch.
Mit einer Einschränkung, also ich muss deine These ganz leicht...
Bei der SVP früher, 1929, ist schnell gegangen.
Die historischen Beispiele bei der SVP, bei der SP, wo man da immer wieder zitiert, auch bei der CVP oder wie sie auch immer geheissen hat damals, sind natürlich noch nicht unter Konkurrenzpolitik gewesen. Und das heisst, es ist immer Mehrheitspolitik gewesen von der Freisinnigen oder von der bürgerlichen Mehrheitspolitik gewesen. Und es ist schwierig gewesen, in das Kartell hineinzukommen von denen. Mhm. Jetzt haben wir immerhin Konkurrenzpolitik und das zentrale Kriterium bleibt ja natürlich der Wähleranteil. Mhm. Das bleibt das zentrale Kriterium. Man hat zwar diskutiert und ich finde nicht ganz so unrecht, man kann vielleicht auch auf Sitzanteil gehen, man kann auf Ständerat gehen, man kann auf andere Kriterien gehen. Aber am Schluss, unter dem Strich gesehen, bleibt der Wähleranteil, bleibt das entscheidende Konkurrenzkriterium. Mhm. Wenn du einen Wähleranteil erfüllst, hast du Anrecht. Mhm. Jetzt haben wir das im 2019 bei den Grünen gesagt, es muss mindestens einmal wiederholt werden, was nicht falsch war.
Und es ist auch schwierig wäre eigentlich, die Grünen oder die Grünen Liberalen.
Und jetzt, es kann von mir aus, es kann es eben sein, durchaus sein, dass wir und sagt, jetzt gut, die FDP wird den Sitz verlieren. Wenn die Grünen einen wollen, dann müssen sie bei der SP holen. Das wird ja nicht, auch nicht ganz einfach sein, oder? Mhm. Und, also, die Grünen, die sich durch die SVP und im Bundesrat wählen, ich werde ja nicht, ja, wie soll ich sagen?
Ja, in Österreich sind ja die Grünen ganz zufrieden mit Sebastian Kurz, oder?
Und so es noch ja, ab.
Aber
und
Politiker,
so es noch ab.
Das stimmt, aber Politiker nicht. Politiker sind in der Regierung. Ja, ja, und das ist für Politiker so, auch noch wichtig, oder?
Also, okay. Das ist ja ein Thema. Aber so, es kann durchaus sein, dass ein FDPler halt von einem Grünliberal ersetzt wird. Ich meine, Tiana Moser oder Jörg Grossen, das ist nicht ein riesen Unterschied. Sie sind progressiver. Aber ja, es ist nicht ein riesen Unterschied.
Ja, und die Grünliberalen haben sich noch nicht, finde ich, als sehr zuverlässig bürgerlich.
Das ist ein anderes Thema. Aber es gäbe, von mir aus gäbe es einen Unterschied. Es gäbe so eine Art in der Mitte wieder auch ein bisschen, selbst im Bundesrat, sag jetzt mal, eine Stärkung, die durchaus zu einer Konkurrenzsituation kann führen kann, dass der Bundesrat, sagen wir jetzt mal, zwei Linke, drei Rechte hätte und zwei in der Mitte, die Mehrheiten beschaffen können. Mhm. Und der Bundesrat in der Schweiz hat immer relativ gut funktioniert, wenn er einigermaßen flexible Mehrheiten gehabt. Mhm. Ich weiss, das ist nicht deine These, aber das ist, ich sage jetzt mal, die Mainstream-These vom Bundesrat, dass der relativ gut funktioniert hat, weil dass die wechselnden Mehrheiten eigentlich der Konkurrenz angemessenen System sind.
Ja,
wenn man politisch,
wenn
man im National- und im Ständerat eine klare Mehrheit hat von Rechten, dann kann man das durchaus
auch anders sehen. Da bin ich völlig deiner Meinung. Also das ist nicht der Punkt, das stimmt nicht. Ich bin nicht der Meinung, dass wechselnde Mehrheiten etwas Schlimmes ist. Ja. Im Gegenteil, ich finde das sehr schweizerisch. Und wir haben auch in der Corona-Politik erlebt, dass das ein Vorteil war. Ja. Also das Ergebnis von uns ist besser, weil wir eine Kollektivregierung haben. Da bin ich absolut überzeugt. Aber was ich schon auch finde, ist, dass es müssen die relevanten Kräfte sein. Und ich finde, der Wähleranteil ist ein Kriterium, aber nicht nur. Also Referendumsfähigkeit finde ich wichtig, ist auch wichtig, wie du eben in Volksabstimmungen abstimmst. Und, so. Und ich finde, man merkt es immer, wenn eine Partei, die wirklich stark ist, noch nicht in der Regierung ist und sie sollte in der Regierung sein, dann tut sie den anderen das Leben schwer machen. Ja, ja. Und das ist bei den Grünliberalen nicht der Fall. Die Grünliberalen, also, finde ich, ist so, das ist so eine ganz nette, gescheite, freundliche Truppe, aber die macht niemandem das Leben schwer. Und ich glaube, dann hast du keinen Anspruch auf den Bundesrat.
Ja, du hast aus zwei Gründen, würde ich den Anspruch auch durchaus bestreiten, ganz ehrlich gesagt. Mhm. Aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, die Repräsentation im Bundesparlament ist zwar respektabel im Nationalrat, im Ständerat inexistent, ist sogar mal vorhanden gewesen und zurückgegangen. Mhm. Also das heisst, außer Personeneffekten haben sie eigentlich nicht viel gehabt. Also als Partei, wo man müsste sagen, das bindet das politische und das gesellschaftliche Substrat ein, würde ich sagen, gering. Und nachher kommt der wesentlichste Punkt, den man nicht vergessen darf. Der wesentlichste Argument, wenn du willst, als frühere Nichtregierungspartei Regierungspartei werden in der Schweiz, dann musst du auf der kantonalen oder auf der städtischen Ebene, also vor allem auf der kantonalen Ebene, musst Leute haben, die ihre Regierungsfähigkeit auch in einem bürgerlichen Umfeld bewiesen haben. Jetzt, die Grünliberalen haben zum Teil in der rot-grünen Städte, haben sie das. Sie haben jetzt auch Einzelne, wo sie können sagen, sie sind zwischen den beiden Polen. Aber das wesentliche Kriterium, also auf der Kantonsebene wirklich Erfahrungen haben und Personen können präsentieren, die regierungserfahren sind oder regierungsfähig sind, ich glaube, das fehlt den Grünliberalen eindeutig. Das ist noch nicht das genügende Argument, um nicht zu sagen, dass die FDP möglicherweise übervertreten ist im Bundesrat, aber es ist ein genügendes Argument, um zu sagen, nicht die Grünliberalen. Als Alternative kämen dann, wenn schon, die Grünen in Frage, aber dort haben wir genau das gleiche Problem. Die haben zwar ein paar Regierungsräte, aber das ist dann auch relativ schnell abzählt, wenn man die Kombination nationaler Parlament und Regierungsrat nimmt, da bleiben dann also auch nicht allzu viel übrig. Also im Moment würde ich sagen, es ist unentschieden.
Also die einzige Möglichkeit ist, dass Mitte total zuleiht.
Oder?
Ich finde, das ist ein durchaus noch ein Szenario, das möglich ist. Weißt du, die Mitte und die FDP so nah sind, dass man sich dann sagen kann, okay, also könnte die Mitte zwei Sitze haben, oder? Das finde ich für die FDP eigentlich gefährlich.
Ja, das ist eine höchst interessante These, die man ja immer auch so ein bisschen, sage jetzt mal nicht ganz laut, aber so ein bisschen halblaut immer diskutiert hat, die durchaus Skepsis vom Gerhard Pfister von der Mitte gegenüber dem Rahmenvertrag, dass sie auch taktische Gründe hat. Nämlich sagt, über das Thema stolpert die FDP. Jetzt ist sie zwar nicht gerade über das Thema gestolpert, aber im gleichen Umfeld, über das Thema wird sie stolpern. Und damit ist ihre Legitimation, Mitte mitzuvertreten, im im Bundesrat, die wird geschwächt werden. Mhm. Und wir sind die Einzigen, die das nachher anbieten können. Auch seine Abgrenzung gegenüber der GLP, in der Europafrage sehr namhaft, oder? Sagen, ich bin lieber bereit, mit der SP zusammenzuarbeiten, als mit der GLP zusammenzuarbeiten. Da haben wir zwar gewisse politische Mitte-Gemeinsamkeiten, aber ideologisch, gesellschaftspolitisch haben wir ganz andere Vorstellungen. Also, ich würde es also nicht ausschliessen. Jetzt, wenn man die Wahlen anschaut, vom 2019 ganz genau anschaut, man muss eben genau anschauen. In der Deutschschweiz hat ja die Mitte, oder beziehungsweise die damals noch die CVP, hat ja zugelegt. Das haben die meisten nicht mehr. In der Westschweiz ist sie in einem desolaten Zustand, wegen der Politiker, die einfach egozentrisch sind und die Partei mehr oder weniger wegen persönlicher Gelüste und persönlicher Interessen einfach an Boden geritten haben. Ist man in einem schlechten Zustand. Aber in der Deutschschweiz eigentlich ist der Turnaround bereits schon halb geschafft gewesen. Und wenn da, es hat sich jetzt nicht gerade vorgesetzt in den kantonalen Wahlen, aber wenn sich das sollte wieder aufbauen auf die nationalen Wahlen hin und dann tatsächlich die Verschiebung käme, dann ist natürlich klar, ich meine, die Mitte ist für 13% gut, die FDP ist für 15% minus gut.
Und dann beide irgendwie
der Unterschied.
Und dann ist es einfach, dann muss die Mitte eigentlich nur einfach den bürgerlichen Kandidat bringen.
Ja klar, und dann
geht das passiert. Der SPFD,
und das ist passiert. Also das halte ich durchaus auch für eine Möglichkeit. Vor allem, wenn wir jetzt, so, wie wir es einleiten von dem Gespräch sagen, wenn jetzt vielleicht noch sogar so ein bisschen politischer Klimawandel stattfindet. Im Moment, muss man ja sagen, im Moment ist die Mitte, ist die erfolgreichste Partei bei Abstimmungen.
Gut, das sind häufig, oder?
Ist die FDP sehr lang gewesen. Das ist immer neu erfolgreicher gewesen. Und jetzt haben wir tatsächlich, jetzt ist tatsächlich die Mitte, ist so vielleicht wirklich die politische, thematische Mitte. Und wenn sie das noch geschickt machen, dann halte ich das durchaus für möglich. Also das ist mindestens
so. Das Problem lösen, oder? Das ist ja, das können sie ja nicht so schnell lösen, die Grünen und die Grünliberalen. Das haben wir ja gesehen bei der Regularitz. Sie haben zu wenig Kandidaten, wo die Leute das Gefühl haben, ja, mal, die können wir jetzt im Bundesrat tun, oder? Eben, sie haben zu wenig Regierungsräte, wo man
ja,
sagen
kann, ja,
das ist jetzt wirklich mal bewiesen, ja, dass sie das können. Und bei der CVP ist das ein No-Brainer. Also, das ist jetzt völlig klar, oder?
Vielleicht ist es ein bisschen zu apodiktisch. Bernhard Pulver, immerhin Regierungsrat in einer bürgerlichen Regierung, immerhin Verwaltungsratspräsident vom grössten Arbeitgeber vom Kanton Bern. Der Bernhard Pulver ist dann 2023 nicht mehr VRP vom Inselspital. Da würde ich sagen, das ist also sehr ein valabler Exekutivpolitiker ist rum.
Ja, sehr valabler. Grüne. Aber die Grünen sind eben meiner Meinung nach dann ein bisschen links.
Ja, ja,
es müssen die Grünliberalen überbringen von diesem Format. Oder? Ja. Das ist ihr Problem. Jetzt vielleicht noch ein paar ganz kurze Worte zur SVP. Was ist dort los? Wie würdest du die einschätzen?
Jetzt ist ja die Frage, ist das besser gewesen, vorübergehend? Ist das der Anfang vom Abstieg gewesen? Unser Historiker, gemeinsamer Kollege, der Joe Lang, ist der Überzeugung gewesen, die SVP sei jetzt besiegt worden von der neuen sozialen Bewegungen. Ich bin nie der Meinung gewesen, dass die SVP besiegt worden ist. Aber sie ist in einer Krise gewesen. Jetzt, warum ist sie in einer Krise gewesen? Da stimmen wir ja wahrscheinlich beide recht stark überein. Das ist halt der Ablösungsprozess vom Übervater, vom Christoph Blocher, wo halt die Partei aufbaut, prägt und auch in dem Sinn konditioniert hat. Und ohne seine Kondition ist, das muss man auch sagen, ist die Partei natürlich um die Hälfte uninteressanter, oder ums Doppelte uninteressanter geworden, als sie das vorher gewesen ist. Und ich denke, das ist der wesentlichste Grund. Dann ist auch ein bisschen dazu gekommen, dass, wie wir ja vorhin analysiert haben, die Europafrage nicht mehr die gleiche Virulenz hat. Wobei die Europafrage ist immer mit der Zuwanderungsfrage verbunden gewesen. Die Zuwanderungsfrage halte ich immer noch für relativ wichtig. Also gibt es einfach vielleicht einen anderen Anker, aber es gibt sicher eine Veränderung bei der SVP. Und sie ist am Suchen nach neuen Themen. Das ist ja schon länger am Suchen nach neuen Themen. Und ich würde ja sagen, wenn man so ein bisschen anschaut, sie hat Prioritäten 2021, erstens Corona, zweitens CO2-Gesetz und drittens Rahmenvertrag. Oder vielleicht ist das zweite und dritte ist umgekehrt. Und das hat sie jetzt eigentlich relativ sauber aufgeräumt. Also sie ist auf jeden Fall in meinem Rating ist sie also um einige Punkte gestiegen. Aber für die super Leistung müsste sie also schon, wie sie gehabt hat, jetzt in den letzten 20 Jahren, müsste sie sich also schon noch einen Scheiß strecken. Und für das fehlt halt einfach, wie soll ich sagen, die führende Figur. Die gibt's nicht. Auch, und jeder versucht, das Charisma von Christoph Blocher auf irgendeine andere Figur zu übertragen. Das wissen alle, die sich mit Charisma beschäftigen. Charisma kannst du nicht transplantieren. Charisma hast du aus einer gewissen historischen Konstellation, aus einer, bist du Charismatiker, wenn du ein paar persönliche Eigenschaften hast. Das kannst du nicht transportieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Christoph Blocher seine Tochter je in die gleiche Position kommt, wie der Christoph Blocher war. Und bei den anderen muss ich sagen, ich sehe eigentlich niemanden, vielleicht abgesehen von Toni Brunner, der es einfach zurückgezogen hat, aber ich sehe eigentlich niemanden, wo das Feuer und das Leben eigentlich würde bringen. Und da kann man sagen, von dem her gesehen, glaube ich nicht, dass die SVP wieder ganz oben ist. Aber vielleicht wird sie sich tatsächlich irgendwo zwischen 5% und 29% können stabilisieren. Mhm. Und damit immerhin die wichtigste Partei, die grösste Partei bleiben. Und wenn sie sich halt ein bisschen unter den Bürgerlichen mehr Partner findet oder würde finden mit ihrer Politik, dann können sie ja durchaus die Politik von der Schweiz immer wieder recht stark bestimmen.
Hey, man könnte ja auch argumentieren, wenn der Übervater nicht mehr da ist, wo natürlich sehr viele Leute auch sich aufgeregt haben über ihn in den anderen Parteien,
der
Zusammenarbeit natürlich ein bisschen erschwert hat, kann man sagen, ja, vielleicht ist es dann einfacher, mit einer 25% SVP zusammenzuarbeiten, was der SVP eigentlich dann mehr Einfluss gibt, als wenn sie 29%
haben. Und das Wichtigste ist ja, dass sie elektoral vergleichsweise für Schweizer Verhältnisse grossen Einfluss hat, dass sie bei Abstimmungen sich wieder gefangen hat und jetzt immerhin, sag ich jetzt mal, auf der Veto-Position ist sie mehrheitsfähig. Mhm. Auf der gestalterischen Position bin ich das noch nicht ganz sicher, aber auf der Veto-Position ist sie mehrheitsfähig, aber sie ist im Parlament, wirkt sie einfach extrem isoliert. Mhm. Und damit nützen ihnen auch die zwei Bundesräte relativ wenig, weil die zwei Bundesräte müssen im Bundesrat müssen die mindestens eine bis zwei Parteien überzeugen und im Parlament machen sie einfach quasi sich selber darstellen und verlieren lieber mit 55 Stimmen gegen den Rest, oder? Als dass es dann wirklich zu einer, sag jetzt mal, eine Interaktion kommt und zu einer Neuformierung von einem bürgerlichen Lager. Mhm. Von dem sind wir halt noch relativ weit weg, aber das ist die Alternative.
Jetzt haben wir ja sehr lange eben über die zwei Sitze im Bundesrat der SVP geredet, in den letzten paar Jahrzehnten eigentlich. Aber die zwei Sitze, würdest du sagen, die sind unbeschritten, oder gibt es durchaus ein Szenario, dass 23 dann auch das könnte, eben wenn man da alles wieder neu mischelt, dass man sagt, wenn Ueli Maurer geht, ja, dann den Sitz wieder in Frage stellen.
Ich glaube, nach den Erfahrungen, die man gemacht hat, die Situation im 2007, die SVP ist in ihrer Veto-Position zu stark, als man jetzt quasi das Spiel nochmal anfängt. Mhm. Das war einmalig von mir aus gesehen. Und es war auch zu einem höheren Preis. Mhm. Und es ist stark mit der Figur Blocher verbunden.
Was war der Preis, würdest du sagen, jetzt aus Sicht von der anderen Parteien?
Der Preis war, dass es einfach führungsschwer geworden ist. Mhm. Oder? Mhm. Es ist sehr viel Sand im Getriebe. Und schlussendlich funktioniert das Ganze doch eher mit Schmiermittel als mit Sand. Mhm. Und das ist also für alle ist das nicht ganz einfach gewesen. Es ist für die, würde ich sagen, für die Bürgerlichen sogar noch schwieriger gewesen als für die Linken. Ist es schwieriger gewesen. Aber das, also freiwillig wiederholt man das meiner Meinung nach nicht. Mhm. Und jede Abwahl hat einfach, das gibt ganz tiefe persönliche und politische Wunden. Und ich glaube, so weit würde man nicht gehen. Ich halte den für relativ unbestritten. Mehr wird die Frage sein, ob man bei einem, sage ich jetzt mal, was immerhin jetzt im Parlament diskutiert wird, ein 9er Bundesrat. Mhm. Ein 9er Bundesrat würde das Verteilproblem unter den Parteien leicht entschärfen, aber würde das Führungsproblem verschärfen. Das heisst, mit einem 9er Bundesrat musst du praktisch das Präsidialdepartement haben.
Also wärst du dafür für eine Erweiterung oder findest du, das ist eher...
Also wenn man es von den Departementen anschaut, muss man sagen, zwei Departemente sind ja definitiv zu gross. Das hat ja auch der Ständeratskommission hat das auch festgehalten gehabt, oder? Das ist, doch relativ gross. Muss man sagen, das Aufwärts ist relativ gross. Mhm. Ist im Moment ein bisschen dumm, wenn man das so offen sagt, wenn man gerade zwei SP-Departemente spalten will. Das wird ja Widerstand geben, das ist auch normal. Das ist auch klar. Aber die sind zu gross, da könnte man problemlos von 7 auf 9 gehen. Ich kann mir eben auch vorstellen, dass man sogar nur eins würde aufteilen und dafür ein Präsidialdepartement machen, wo mehr ist als eine Bundeskanzlei, aber wirklich ein Präsidialdepartement ist, weil ich glaube, bei 9 brauchst du Führung. Wenn du 5 Parteien oder sogar 6 Parteien bei 9 im Bundesrat hast, brauchst du erst recht mehr Führung. Mhm. Und da braucht es eine relativ starke Hand.
Aber hast du das Gefühl, das ist völlig unrealistisch? Weil das ist ja der Witz von der Kollegialregierung, dass jeder gleich berechtigt ist.
Das in Basel ist das
aber funktioniert nicht gut in Basel, ehrlich gesagt. Ich habe es ja dort erlebt. Sind alle sicher gewesen, die das Präsidium haben.
Aber man ist immerhin willens, es nochmals zu probieren. Die Opposition von der Liberalen ist ja schlussendlich gescheitert. Man ist willens, es nochmals zu probieren. Im Kanton Watt hat man eigentlich relativ gute Erfahrungen gemacht mit dem System. Mhm. Also ganz unverträglich halte ich es nicht. In fast allen Städten hast du, obwohl man in den meisten Städten vielleicht ein bisschen moderierte Konkurrenzregierung hast du immer ein Stadtpräsident, der meistens mit höherer Kompetenz ausgestaltet ist, also nicht nur das Kultur hat, sondern auch. Aber wahrscheinlich, ich glaube halt, sage ich jetzt mal so, nebst, ich bin auch Anhänger von der Konkurrenz, aber wir haben auch in der Schweiz ein Führungsproblem. Mhm. Und das Führungsproblem wird beim Bundesrat bei 9 akut. Also wenn man das macht, dann haben wir dort. Und dann kann es natürlich sein, dass man halt auch schrittweise oder sag jetzt mal, teilweise richtig halt parlamentarisches System geht und weg von dem halt Schweizer tradierten System geht. Und da, dann kann es natürlich sein, dass das eine von den beiden Polparteien lüpft, auf Deutsch gesagt. Und das kann die SP sein, was lüpft, das kann aber auch die SVP sein, was lüpft. Und dann kann es durchaus sein, dass es auch selbst bei der SVP in Frage ist. Soweit würde ich gerade im Moment schon noch nicht gehen, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen, weil ich halt das Referendum für, halt doch für die zu starke Waffe, weil die, die dann nicht mehr in der Regierung sind, die sind überhaupt nicht mehr Kinder, das Referendum zu ergreifen. Und da gibt es also da gibt's den heftig, da wäre es also nicht einfacher.
Also ich würde sagen, wir sind jetzt nämlich da gerade in der DNA von der Schweiz, oder? Wie würde ich jetzt behaupten, oder? Der Landammann hat man ja immer wieder gehabt. Die Rechte haben das in den 30er Jahren vertreten, das braucht ein Landammann, und die, während der Helvetik haben wir ein bisschen, nein, dort haben wir nicht einen gehabt, in der Mediation haben wir einen Landammann gehabt. Ich glaube, es ist etwas, was in der Schweiz noch nie richtig funktioniert hat, seit mehreren Jahrhunderten. Deshalb habe ich das Gefühl, es kommt nie, aber ich würde aus dem Grund jetzt mal ein bisschen wechseln gerne auf die Geschichte. Wir haben das ein bisschen abgemacht. Sag doch mal, welches, wir gehen jetzt auf eine Phase. Welches würdest du sagen, ist die entscheidende Epoche, wenn du die Schweizer Geschichte so überblickst?
Ja, das ist gar keine Frage. Das ist die Französische Revolution und ihre Folgen. Es ist der grösste Einschnitt in der Schweizer Geschichte gewesen. Sicher ist die Gründung vom Bundesstaat eine Art Vollendung von dem Schritt gewesen. Und damit auch ein sehr wichtiger Schritt, weil eine neue Staatsform sich eigentlich recht dauerhaft etabliert hat, immerhin in 173 Jahren, recht dauerhaft etabliert hat. Aber der Auslöser, das ist also eindeutig, die Französische Revolution und nachher die Helvetische Republik mit der quasi die Idee, dass man das Gewachsene einmal auch muss durchschneiden oder kann durchschneiden und etwas Neues machen. Jetzt kann man sagen, die Helvetische Republik, die hat faktisch 5,5 Jahre gedauert und dann noch mit ein bisschen Nachwirren noch etwa 10 Jahre länger. Und dann ist sie dann verschwunden. Jetzt könnte ich sagen, historisch gesehen, das ist so eine Marginalie. Auf die lange Zeit ist das so eine, auch auf die Zeit vom Bundesstaat ist es eine Marginalie. Aber wenn man anschaut, die Elemente, die doch geschaffen worden sind, die aus der Helvetischen Republik hervorgehen, also, erstens eine gemeinsame Regierung, dann Einleitung von der Gewaltenteilung von zwischen Parlament und Regierung und damit der gemeinsame Regierung von der Schweiz. Das war ein neues Novum gewesen. Die Regierung kommt einen Stabstelle über, das ist die Verwaltung. Das ist auf Bundesebene ist das auch ein Novum gewesen, würde ich sagen. Es ist die erste Volksabstimmung unter der Helvetischen Republik statt, nicht unter die Alten, das sind die Amtsversammlungen gewesen.
Nein, aber sie haben Volksbefragung.
Volksbefragung.
Im 16. Jahrhundert.
Ja, schon.
Dann haben sie es dann langsam abgeschafft.
Die Reformierten haben da ziemlich Sorge gemacht, weil sie eigentlich lieber einen zentralistischen Staat gehabt haben. Und ich denke, ich würde schon sagen, also das ist für mich immer noch der grösste Einschnitt. Das hat ja von Michael Herrmann, meinem Kollege, Konkurrent, hat es ja eine Umfrage gegeben für die NZZ Geschichte. Wer ist der grösste Schweizer?
Schlimmes Ergebnis
gesehen. Zu meinen Sturen, muss ich immer sagen, ist der Napoleon Bonaparte.
Ja, aber das finde ich Unsinn. Muss ich sehr sagen.
Und es ist, aber es ist ja interessant, ich mache ja selber auch Führungen, Stadtführungen und erwähne ja den Napoleon immer wieder. Und er polarisiert bis heute, aber alle sagen eigentlich, er ist halt gleich ein markanter Einschnitt.
Das würde ich ja gar nicht bestreiten, aber was ich würde jetzt als These ein bisschen dagegen stellen. Erstens, also ich würde auch sagen, die Französische Revolution ist sicher einer der grossen Einschnitte. Ich würde nicht sagen, es ist der grösste, aber einer der grossen. Die Helvetische Republik, finde ich, war eine Marginalie gewesen. Die Sachen, die du jetzt vorher erkannt hast, ich glaube, die wären sowieso gekommen, weil das ist Teil von der liberalen Bewegung. Du hast gar nicht müssen, so eine Helvetische Republik haben. Aber der Punkt ist doch gut. Alle Staaten in Europa haben die Erfahrungen gemacht. Im Rheinland, in Slowenien, in Kroatien, in Holland. Überall haben die Franzosen ein neues Regime eingesetzt, oder? Die Französische Revolution. Ja, eindeutiges demokratisches oder liberaleres Regime und so weiter. Sie haben das alles, was du vorher gesagt hast, auch eingeführt. Es ist aber dann gleich am Schluss vom Tag die Schweiz und Belgien eigentlich die einzigen Länder gewesen in Europa, wo nachher so einen Bundesstaat wie wir gegründet haben, der eindeutig liberal war, mit grossem allgemeinem Wahlrecht für die Männer, durchgesetzt haben. Deshalb bin ich ein bisschen skeptisch bei dieser These. Ich finde, der Einschnitt ist sicher wichtig und ich würde sagen, es ist eine gute Frage, was wäre passiert, wenn das nicht passiert wäre. Aber gleichzeitig würde ich ihn nicht ganz überschätzen, sondern würde ihn stärker betonen. Es gibt in der Schweiz ganz starke Traditionen, die schon viel früher da gewesen sind, wo der Bundesstaat bereitet hat.
Das gibt's in der Tat, die Stunde Null vom Bundesstaat, wie das da im Buch prominent ist dargestellt worden, ist natürlich keine Stunde Null, oder? Die hat mindestens 500 Jahre Vorlauf, 400 Jahre Vorlaufzeit und sie hat dann noch ein bisschen Nachlaufzeit, bis es dann effektiv klappen kann. Da bin ich soweit eigentlich gleicher Meinung. Aber ich würde jetzt doch, da in einem Punkt widersprechen. Also selbst die Freisinnigen haben 1848 Tagsatzung nicht wollen abschaffen. Das hat also die Europäische Revolution gebraucht, also die Märzrevolution gebraucht, bis die Freisinnigen Freisinnigen, bis die Zürcher Freisinnigen gekippt sind. Und nur dank dem, was die gekippt sind, sind wir zum Bundesstaat übergegangen. Vorher hätten wir also immer noch wollen, das vordemokratische Institution.
Nein, die Liberalen haben 1830 ja schon
in der Kantone, aber auf Bundesebene sehr bekämpft.
Nein, 1847 haben sie den Krieg schon geführt mit der Meinung, wir wollen nachher
zentralisieren. Da gehen wir mal wirklich anschauen, wie denn die Diskussion war, um den Bundesstaat zu gewinnen. Die erste Option war, die Tagsatzung zu belassen, wegen dem Sonderbundskrieg.
Das haben wir ja gemacht mit dem Ständerat.
Und dann ist der Kompromiss gekommen, letztlich von den katholischen Freisinnigen erkämpft, der Kompromiss gekommen, dass die Kantone halt integriert werden, aber die ursprüngliche Vorstellung war nein, Einkammerparlament. Und dann bei der ersten Vermittlungsvorschlag ist dann noch ein bisschen anders gewesen. Der erste Vermittlungsvorschlag war, es gibt getrennte Beratungen zwischen Nationalrat und Ständerat, aber es wird am Schluss gemeinsam abgestimmt.
Aber da hast du recht, aber die Tagsatzung wäre meiner Meinung nach ein bisschen ein Etikettenschwindel gewesen. Weil wenn du ein Einkammersystem eingeführt hättest in der Schweiz, das wäre ein massiver Eingriff
gewesen.
Mit DNA von der Schweiz hätte ja nicht geklappt. Das wäre wie elfritische Republik, oder? Der Föderalismus ist etwas vom Stärksten in der Schweiz. Und wenn du gegen den bist, hast du also Mühe. Und deshalb glaube ich, der Kompromiss ist wichtig gewesen. Aber was ich finde als wichtigeren Argument das, alle anderen europäischen Länder haben alle auch eine französische Besatzung erlebt, haben alle auch eine Republik durch von französischen Gnaden erlebt. Und es hat auch etwas ausgelöst, hast du völlig recht. Aber es ist praktisch nie nicht zu einer Parlamentarisierung gekommen, zu einer Liberalisierung gekommen, ausser in der Schweiz. Und das muss man eigentlich erklären.
Jetzt gut, jetzt können wir noch eine Gegenthese machen oder diskutieren. Ich meine, der Durchbruch von der Industrialisierung und damit auch vom wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritt, der wäre ja ohne den Prozess von diesen 50 Jahren nach den Franzosen, wäre ja fast undenkbar gewesen. Also wir wären halt bei der Protoindustrialisierung.
Ja, aber das ist schon wichtig.
Das ist sehr, für die damalige Verhältnisse wichtig gewesen, aber es ist natürlich im Vergleich, also die Eisenbahn wäre ich wahrscheinlich nie so früh eingeführt worden in der Schweiz. Andere Sachen
wären... Aber da würde ich sagen, ist das Einzige, also hast du recht, oder? Eisenbahn hat es der Bundesstaat gebraucht. Ja. Aber Sulzer ist 1830 oder 32 gegründet, oder?
Ja, ja.
Und Escherwies 1806. Also die Maschinenindustrie war schon da gewesen, bevor wir am Bundesstaat gingen.
Aber eben, diese Bahn nicht und nachher die ganze Infrastruktur nicht. Und ich kann mir nicht vorstellen, weißt du, ich finde, das Interessante ist, der Bundesstaat 1848 ist ja für mich der erste Binnenmarkt. Das Interessante ist, es ist ja noch nicht wirklich ein demokratisches Regime gewesen. Es hat also sehr viele undemokratische Elemente gehabt.
Ja, es ist 1874. Also jetzt mal abgesehen vom Frauenstimmrecht, was ist
Frauenstimmrecht hat gefehlt.
Aber das hat es nie nicht gegeben, also muss man auch mal ehrlich sein. Also,
klar. Volkswahl vom Bundesrat hat man abgelehnt gehabt.
Ja, haben wir bis jetzt nicht.
Bis heute nicht, ja. Aber kann man diskutieren, ob das tatsächlich ein Mangel ist. Ja. Dann der ganze Ständerat, der immer noch die Vertretung von der alten Elite war, die gewählt haben und keine demokratische Form gehabt. Ich kann man sagen, es sind schon ein paar Elemente gewesen, wo das also noch nicht so ganz funktioniert. Aber das ist ja nicht mein Argument. Mein Argument ist schon gewesen, die Befreiung, die stattgefunden hat, ab 1798 bis 1848 oder bis 1860, kann ich sagen, die hat eigentlich einen Bundesstaat erlaubt, wo der Binnenmarkt erlaubt hat. Gemeinsame Franken. Das wäre ja nicht möglich. Das war selbstständig noch schwierig gewesen, aber wäre ja nicht möglich gewesen. Also, was ein wichtiges Element ist.
Das so wichtig gewesen.
Ja, bin jetzt ein bisschen anderer
so, also, wir können den Taler behalten von den Deutschen.
Ja, gut, das ist eine andere Frage, einfach eine gemeinsame Währung. Aber ich finde, es hat schon viele Elemente, wo eigentlich der Durchbruch wichtig war. Und nachher auch nationale Infrastrukturen, oder? Wo wir heute durchaus sagen, es ist wichtig, also die Strassen sind wichtig, die Autobahnen sind wichtig, die Post ist wichtig und die Kommunikation ist wichtig und so. Die sind also schon, die wäre ich nicht so sicher, ob sie so schnell wären durchkommen, ohne das.
Ich glaube eben, für mich ist der Einschnitt, es ist auch ein starker Einschnitt. Ich glaube, fast für mich das Wichtigste ist, und das, du bist zwar überhaupt kein Berner, aber lebst schon lange in Bern. Nein, das Wichtigste war doch, dass man den Kanton Bern praktisch aufteilt hat. Man hat den Aargau weggenommen und das Wattland. Und ich glaube...
Ja, und wer hat das gemacht? Ja, das ist die französische Revolution. Ja, eben, das ist,
wenn man darüber redet, wo ist der Einschnitt gewesen, glaube ich, das ist einer der verrecktesten Einschnitte gewesen. Ja, weil der auch am schwierigsten ist, weil der Föderalismus in der Schweiz so stark war. Und Bern und Zürich sind die zwei dominanten Kantone mit Schweiz. Aber eigentlich 1798 war es nur noch Bern und Zürich. Und Bern hätte das nie zugelassen, dass sie aufteilt werden, außer es hätte eine französische Besatzung gegeben, oder? Und da, glaube ich, ist wirklich sehr wichtig gewesen, nachher auch für die Bundesstaatsgründung, weil Bern hättest du nie, also, ich meine, sie sind zwar 1830 liberal geworden, aber ich glaube, mit dem Wattland und Aargau, also wäre der Kanton ganz geblieben, bin ich nicht so sicher, ob 1830 Bern liberal geworden sind. Nicht so sicher, aber weiss es nicht.
Es geht eine Gegenthese. Sehr interessant, weil ein deutscher Historiker jetzt da im Zusammenhang mit dem 200. Todestag von Napoleon Bonaparte geäußert hat, ist eigentlich die grösste staatspolitische Leistung von Napoleon für die Schweiz, ist die Gründung von den Ostschweizer Kantonen. Mhm. Weil das eigentlich erlaubt hat, dass die dezentrale, auch die dezentrale Wirtschaftsentwicklung, überhaupt ermöglicht worden ist, weil das die Bedeutung von Zürich relativiert hat. Also nicht nur die Bedeutung von Bern relativiert hat, sondern die Bedeutung von Zürich relativiert hat, dass es eben da auch Platz gab für Thurgau, für St. Gallen etc. Und dass da Kantone entstanden sind, wo ja, also St. Gallen und Thurgau auch für die liberale Bewegung äußerst wichtig sehr sind. Ja. Und auch wirtschaftlich natürlich eine Art in Entwicklung gebracht haben. Das würde ich sagen, der Ausgleich, oder die Idee, dass es die zweite Ebene im französischen Staat, mit Ausnahme von Paris, die zweite Ebene ist halt eine Verwaltungsebene. Mhm. Und das ist eine Ebene, wo schlussendlich alle etwa gleich stark sein müssen. Der Ausgleich, der ist durchaus, der würde ich sagen, der gehört auch zu der französischen.
Also ich würde die These von dem ersten Kollegen gut finden, weil ich finde gut, eine interessante Idee, dass man sagt, Kantone in der Ostschweiz sind stärker geworden. Früher sind die ja wirklich
einfach völlig verschwindet.
Wirtschaft, das stimmt natürlich überhaupt nicht. Die Ostschweiz war ein Zentrum für die Bruttoindustrialisierung. Appenzell Ausserrhoden, St. Gallen. Wahnsinnig, oder? Ja. Ich meine, das ist ja eine von der reichsten Wirtschaftsregionen gewesen von der Schweiz. Also, reicher auch als Genf. Genf ist ja ganz verreckt. Aber sicher als Wattland und so weiter. Das glaube ich stimmt nicht. Aber vielleicht jetzt noch zum Schluss eine andere Epoche. Jetzt musst du noch eine andere Epoche nennen, die du wirklich wichtig findest.
Ja, ich bin aber immer noch der Meinung, wir haben immer noch sehr viel burgundische und alemannische Traditionen. Das mit den Alemannen, das wissen wir in der Deutschschweiz immer noch relativ gut, weil zum Teil beziehen wir uns darauf, weil wir halt ihre Sprache bewahrt haben. Mhm. Aber wir haben ja relativ viel burgundische Traditionen, also so der komische Konglomerat zwischen Reichsgedanken, europäischen Gedanken, zwischen starkem Militär und der katholischen Kirche. Das ist zwar alles ein bisschen reduziert worden in der Schweiz, aber die Kombination, vielleicht am besten ja noch sichtbar im Wallis oder vielleicht im Jura sichtbar, sind zwei Kantone, die ja von mir aus immer so sehr burgundische Tradition haben. Und die, glaube ich, die ist unterschätzt. Die burgundische Tradition ist auch, dass wir schlussendlich zwei ganz grosse Kulturräume haben in der Schweiz. Der dritte ist dann halt weniger wichtig, das ist die kleinsprachige Raum, aber auch der könnte man noch integrieren in das Bild. Aber halt einfach über die Jahrhunderte hinweg zwei Kulturräume, die sind relativ stabil geblieben. Grenzen ist zwar ein bisschen verschoben worden, aber die zwei Kulturräume, die sind stabil.
Also das finde ich sehr gute These, weil es tut meiner Meinung nach auch den Irrtum korrigieren, dass die französische Schweiz eine französische Schweiz ist. Es ist eine burgundische Schweiz. Und es ist eben interessant, ich meine, es ist auch der letzte Teil von dem alten Königreich Burgund, wo überlebt hat.
Genau.
Und der Rest haben die Pariser, also Frankreich, oder, hat das einfach aufgelöst. Freigrafschaft haben es kaputt gemacht, das Herzogtum haben es kaputt gemacht. Es sind alles Burgundische kaputt gemacht. Nur in der Schweiz hat es überlebt. Und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass es nachher reformiert worden ist, zu einem grossen Teil.
Oder? Genau, das ist ja der wichtigste Einschnitt, warum also heute würde ich Burgunder-These natürlich nur für Geschichte noch gelten, für die Mittelalter-Geschichte, weil die Reformation hat natürlich den Charakter schon geändert.
Das aber es ist eben typisch, dass sie die Reformation in den burgundischen Gebieten gegeben hat. Oder?
Erfolg hat und ja, immer mehr, also sekundäre auch in dem Sinn Wirkungen eigentlich auch Zeit gehabt. Aber ich glaube, das ist von mir aus gesehen die unterschätzteste Epoche, weil wir uns dessen gar nicht bewusst sind. Weil unser Narrativ ist dann halt einfach im 19. Jahrhundert entstanden. Wir sind in der Schweiz, wo eigentlich aus edlen Puren auf den Alpen entstanden ist. Aber dass wir eigentlich aus Königreichen entstanden sind, das wissen ja die meisten Leute
schon. Haben eben Königreiche erobert. Das ist der Unterschied. Ja, nein, Bern haben das Wattland schon erobert, oder?
Ja.
Und das sind schon die Hälfte Puren.
Mit der freundlichen Unterstützung vom französischen König.
Ja, natürlich. Aber würdest du sagen, man hätte eigentlich sollen das Bündnis machen mit dem Karl dem Kühnen? Der Karl dem Kühnen hat ja das eigentlich vorgeschlagen gehabt. Die mit den Eidgenossen wollen sich verbünden. Gegen die Habsburger, gegen die Franzosen. Wäre das eine gute Idee gewesen?
Ja, es sind sehr unterschiedliche Kulturen, werden da aufeinander gestossen. Es gibt ja da in Bern gibt es ja die Geschichte um Adrian von Bubenberg, der ja seine erste Frau verloren hat und dann die Jeanne de Lassalle geraten hat.
Das ist eine gute Geschichte.
Das ist eine sehr interessante Geschichte. Und das ist eine burgundische Edli gewesen, oder? Ja. Wo er eigentlich geraten hat. Wo Ländereien besitzen gehabt, in der heutigen Wald, sehr viel, also in Savoyen gehabt. Und die machen ja nachher, die werden ja zum Paar. Die werden zum, und der Adrian von Bubenberg mit vollem Stolz zeigt er jetzt seine Frau und sie kommt in burgundischer Tracht ins Berner Münster, wo der normale Kleidungsstück für eine Berner Frau ist ein Sack gewesen. Das heisst auf Deutsch gesagt, ein Stück Stoff, wo mit dem Mitte ein Loch gemacht hat, damit man den Kopf durchstecken kann und hier auf der Seite leicht zusammengebürzt hat. Das ist, und jetzt kommt die mit ihren 7 Meter langen Schleier. Das ist ja nicht einmal ein Heirat. Ja. Jeden Tag, jeden Sonntag kommt die da rein. Das gibt ja einen riesen Streit. Er total, der grösste Streit. Er wird also, der Bubenberg wird also wirklich gesenkelt. Seine Frau wird vor Gericht gestellt, weil sie nicht bärnisch sich verhalten. Mhm. Und, wird also sogar, ja, wird ein bisschen so, und das ist schon für mich immer so, der Film ist sehr eindrücklich, der Teufel trägt Spada, oder? Ja, der Film, der ist für mich sehr eindrücklich gewesen, weil ich glaube, dass in dem Bern
hat genau das Gleiche damals stattgefunden. Das ist Moment.
So. Und das ist für mich schon der Ausdruck, das hätte nie funktioniert. So. Das würde ich schon sagen. Aber es sind die zwei spätmittelalterlichen Staaten, die aufgestrebt sind, die entweder zusammengehen oder gegeneinander gehen und einer überlebt und einer überlebt nicht. Und es ist tatsächlich, sag ich jetzt mal, der burgundische Staat, der überraschenderweise nicht überlebt hat. Das muss man auch klar sagen. Das ist dann so.
Genossen sind halt militärisch so.
Sind, ja, so ein bisschen überrascht gewesen, dass sie sich bei denen haben dupieren. Aber ich denke schon, das ist sicher, wenn nicht gut gekommen, die zwei Sachen
zu. Andererseits muss ich sagen, dass Burgund hat eben schon von Anfang an einen schweren Stand gehabt. Wenn du schaust, das Mittelreich.
Ja, das ist.
Hat einfach nicht überlebt. Das ist einfach schwierig, oder? Das Elsass hat immer eine blöde Geschichte gehabt, letztlich. Belgien eigentlich auch immer. Luxemburg auch ein bisschen. Also, Holland und Schweiz sind die einzigen zwei Gebiete, die glücklich sind aus dieser Mittellage.
Genau. Und die anderen auch etwas daraus gemacht haben. Interessant. Das ist schon interessant, oder?
Beide an der Ränder, oder?
An der Ränder. Beide mit der Reformation prägt, im Übrigen. Und beide schlussendlich durch das auch die wirtschaftliche Entwicklung. Natürlich, die Holländer auf eine andere Art, mit ihrem Kolonialreich, aber die wirtschaftliche Entwicklung gemacht hat. Die Schweiz mit ihrer Industrialisierung gemacht hat und eigentlich durchaus profitiert hat.
Und die Holländer sind ja nochmal reformiert worden wegen uns. Also, meine, ist einfach Jean-Gal werden kann, oder? Muss man dann auch noch
beherrschen? Ja, man kann
das auch. Also, die Reformation ist eben aus meiner Sicht viel verreckter Einschnitt. Also, da muss ich noch schnell loswerden. Der ist wichtiger als Napoleon. Die Reformation ist wichtiger.
Gut, also, der Johannes Simmler, wollte ich dir jetzt auch noch sagen, wenn du den Galwen sagst, damit wir noch einen Zürcher erwähnt haben, Johannes Simmler, er schreibt ja die erste Landeskunde von der Schweiz, im 1578, die erste Landeskunde von der Schweiz, und interessanterweise wird die Landeskunde in folgende Sprachen übersetzt. A. Natürlich vom Lateinischen ins Deutsch, B ist Französisch, C ist Italienisch und D ist Holländisch.
Super.
Und das wird
nachher. Das ist der Reformationstag. Das ist
genau.
Super. Nein, das finde ich interessant. Aber wir können das nochmal 3 Stunden über Burgund reden. Das finde ich wahnsinnig interessant. Ist fast so interessant wie das Parteisystem. Ich finde es eigentlich interessanter, ehrlich gesagt. Gordon, danke vielmals für das sehr angenehme Gespräch. Und wünsche dir alles Gute. Ich meine, du hast noch lange zu viel zu analysieren. Die Schweizer Politik wird nie langweilig. In dem Sinne, danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Leset Bücher über die Schweizer Geschichte. Das ist noch ein gemeinsames Anliegen, das wir auch haben. Und danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.